Ja, heilig ist nur er, unser Herr. Das ist wohl wahr. Und heilig heißt vollkommen. Und deswegen ist Heiligkeit nicht zuerst etwas Erschreckendes, sondern etwas Wunderschönes. Diesen heiligen, vollkommenen Herrn zu betrachten, das ist wirklich ein großes Geschenk. Und von diesem Herrn dann zu reden, ist unser großes Vorrecht, dass unser Herz überfließt von ihm. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von Pfarrer Wilhelm Busch, der ja natürlich auch bis in die Schweiz gut bekannt ist. Er war ja Pfarrer im Ruhrgebiet, wo viel Kohle abgebaut wird. Und eines Tages standen zwei Kumpel, so nannte man die Bergleute oder nennt man die Bergleute, zusammen und unterhielten sich. Und sie unterhielten sich über Wilhelm Busch. Und der eine sagte zum anderen, weißt du, der ist schon in Ordnung, aber der hat einen Vogel. Der redet immer von Jesus. Und versteht ihr das? Der hat einen Vogel. Ja, versteht ihr schon, ja. Also, war nicht gerade ein Kompliment, aber nett und so. Und genau da kam Wilhelm Busch um die Ecke. Spricht sie an und in zwei Sätzen hat er über Jesus gesprochen. Kennst du Jesus? Und der eine stößt den anderen und sagt, hab ich's dir nicht gesagt. Der hat einen Vogel. Und Geschwister, wenn unser Herz voll ist, oder wovon unser Herz voll ist, davon geht der Mund über. Wenn unser Herz nur voll ist von Sorgen und Verzagen und Zweifel und Ärger, dann kommt es halt raus, was drinnen ist. Aber wenn unser Herz erfüllt ist von Jesus, dann merkt man das eben auch. Dann kommt das eben auch raus. Ja, wir wollen jetzt im zweiten Teil weiter nachdenken über unsere Identität als Christ und eben die Perspektive wechseln. Im ersten Vortrag heute Mittag ging es ja darum, wer ist Jesus in meinen Augen? Und jetzt in der zweiten Hälfte geht es darum, wer bin ich in seinen Augen? Das ist ja auch eine spannende Frage und kommt der Antwort natürlich noch näher. Was ist meine Identität? Wer bin ich? Was bin ich? Und es ist sehr wichtig, dass wir, bevor wir nachdenken, wer bin ich in seinen Augen, dass wir ihn vor Augen hatten. Ja, wer ist er? Denn ich muss ja immer begreifen, wer sagt etwas über mich? Weißt du, wenn irgendein Fremder etwas Negatives über mich sagt, dann kann es mich vielleicht kurz stören, aber wenn meine Frau das sagen würde, das hätte eine ganz andere Wirkung. Und deswegen ist ja immer wichtig, wer ist der etwas über mich sagt? Das ist ja sehr entscheidend und deswegen war mir wichtig, das Thema so rum aufzubauen. Erst wollen wir auf den Herrn sehen, erst wollen wir sehen, wer er ist und wer ist er in unseren Augen. Und wenn wir den jetzt vor Augen haben, wenn ihr noch ein bisschen was im Kopf habt von vorhin und dann denkt so, dieser gewaltige Herr, was sagt der wohl über mich? Was sagt der wohl über mich? Darüber wollen wir nachdenken. Wir haben gestern Abend schon ein bisschen nachgedacht über, wer bin ich als Geschöpf Gottes? Und das gilt für jeden, der auch kein Christ ist. Natürlich gleichermaßen. Es gibt unserem Leben die Würde und den Wert, wenn ich begreife, er wollte mich und er hat mich geschaffen. Und ich bin unverwechselbar einzigartig für diesen Herrn. Und ich möchte noch einmal den Psalm 100 öffnen, zu Anfang, nur als kleines Abholen von gestern. Darüber hatten wir ja gestern Abend ein wenig gesprochen. Psalm 100, und ich lese ihn mal ganz, der ist ja sehr kurz. Psalm 100, jauchzt dem Herrn alle Welt, dient dem Herrn mit Freuden, kommt mit Jubel vor sein Angesicht, erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Geht zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben, dankt ihm, lobt seinen Namen, denn der Herr ist freundlich, seine Gnade währt ewig und seine Treue von Generation zu Generation. Mitten in diesem Psalm steht eben dieser Satz, er hat uns gemacht Und die Auswirkungen davon, die stehen um diesen Satz herum gruppiert. Denn wenn ich weiß, er hat mich gemacht in seiner Liebe für sich, dann gibt's Jauchzen und Dienen und Freude und Danken und in die Vorhöfe mit Loben gehen, weil wir seine Gnade preisen. Immer wieder ist wichtig, dass wir unser Leben von Gottes Sicht aus bedenken. Ja, die Welt hält uns ja in Atem und unser eigenes Versagen eben auch. Und deswegen ist so wichtig, dass wir immer wieder aufsehen auf Jesus, ihm in die Augen sehen. Und ich meine, wir sehen ja seine Augen, wie ihr meine jetzt sehen könnt, nicht, aber wir sehen sie doch, wenn wir in die Bibel hineinschauen, wenn er mit uns spricht und dann merken wir etwas von dem, wie er über mich sein Geschöpf denkt. Und dieses Nachdenken über meine Identität, ich bin geschaffen, dieses Nachdenken über ihn, diesen einzigartigen Gott, der so gewaltig ist, der mir immer wieder neu die Augen öffnen will dafür, wer er ist, das ist es, was meinem Leben eben Identität gibt und Wert gibt. Und von da aus, Geschwister, von da aus müssen wir immer wieder neu über uns nachdenken. Nicht von dem, was andere Menschen sagen, nicht das, was meine eigene Beurteilung sagt, die eben zu schlecht oder zu gut sein kann und selten ist sie zutreffend, sondern was sagt er? Das ist das alles Entscheidende. Und deswegen wollen wir jetzt heute Abend noch ein wenig nachdenken darüber, wer bin ich in seinen Augen? Und ich möchte da eine ziemliche Kurve fahren, die ist mir aber sehr, sehr wichtig. Ich hatte irgendwann mal das Vorrecht, einen Kurs zu halten über das Jenseits. Ich glaube, das war der Kurs. Und dann habe ich mir mal gedacht, der biblische Bericht fängt ja an, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ja, so beginnt ja die Bibel. Dann habe ich mir die Frage gestellt, was hat Gott eigentlich vorher gemacht? Das ist natürlich auch wieder eine sehr menschliche Frage. Wir haben es ja immer mit dem Machen, gell? Und mit Zeitabläufen und früher und heute und später. Aber ich habe darüber nachgedacht, was hat er denn gemacht, bevor er den Menschen geschaffen hat? Und ich habe damals sehr erstaunliche Entdeckungen in der Bibel gemacht. Denn die Bibel schreibt, was Gott getan hat vor Beginn der Welt. Also vor 1. Mose 1, Vers 1. Da fing ja nicht die Geschichte Gottes an, sondern nur der Bericht über sein Handeln an den Menschen. Und weil es jetzt Bibeltage sind, werde ich euch jetzt ein bisschen durch die Bibel, ich will nicht sagen hetzen, aber leiten, ja. Aber wir werden uns ein paar Dinge anschauen, die Gott gemacht hat, bevor er den Menschen schuf. Okay? Seid ihr interessiert daran, was Gott vorher gemacht hat? Das ist nämlich ganz wichtig. Also, schauen wir mal hinein. 1. Petrus 1. 1. Petrusbrief, Kapitel 1. Und da lesen wir im Vers 18, 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 18, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen mit Silber oder Gold erlöst seid von eurem eitlen oder nichtigen, von den Vätern überliefernden Lebensweise, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes, der vorher ausersehen war, vor Grundlegung der Welt. Also bevor Gott anfing mit dieser Welt, hat er erst einmal den Sohn Gottes auserwählt. Wozu? Was sagt der Text? Er hat ihn auserwählt als das Lamm Gottes, das sein Blut geben würde als dieses unschuldige und unbefleckte Lamm Gottes, um uns zu erlösen. So, das hat Gott gemacht vor der Erschaffung des Menschen. Er hat erst einmal seinen Sohn bestimmt, du wirst das Lamm Gottes, dass die Menschen, die wir irgendwann mal schaffen werden, dass du die erlösen wirst. Und
Der Sohn hat zugestimmt. Im Hebräer lesen wir einmal, dass er sich durch den ewigen Geist Gott geopfert hat. Das heißt, der Herr Jesus war bereit, das Opfer zu werden. Nicht nur der Vater hat gesagt, du musst jetzt das Lamm werden, sondern er war bereit, er hat sich geopfert. Und zwar nicht erst am Kreuz, sondern durch den ewigen Geist. Das war immer schon der Gedanke unseres Herrn, dass er dieser Erlöser werden sollte. Und dann hat Gott noch etwas festgelegt vor Grundlegung der Welt. Das lesen wir im 2. Timotheusbrief, Kapitel 1. 2. Timotheusbrief, Kapitel 1. Und da sagt Paulus im Vers 9 über unseren Herrn, der uns, 2. Timotheus 1, Vers 9, der uns gerettet und berufen hat mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus gegeben ist, vor der Zeit der Welt. Also bevor der Herr begann, die Erde zu schaffen, hat er nicht nur seinen Sohn bestimmt als Sündopfer, er hat nicht nur, hat sein Sohn sich bereit erklärt, das Opfer zu werden, sondern Gott hat festgelegt, es muss Gnade sein. Und Gnade heißt, ohne unser Verdienst, ohne unser Zutun, wir können nichts dazu beitragen, wir können es nur im Glauben annehmen, fertig. Mehr bleibt uns nicht. Vor Grundlegung der Welt hat Gott Gnade festgelegt. Und dann können wir noch weiterlesen, kommen wir nicht drum rum, den Römerbrief natürlich, aber ganz am Schluss im Römerbrief, Kapitel 16, da sagt er noch einmal etwas von der Zeit vor der Zeit. Römer 16, 25. Dem Gott aber, der euch stark machen kann, gemäß meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus, entsprechend der Offenbarung des Geheimnisses, das von ewigen Zeiten her verborgen war. Also vor ewigen Zeiten war ein Evangelium verborgen, durch das Menschen gerettet werden soll. Eine frohe Botschaft würde das werden, die verkündigt werden sollte. Das hat Gott festgelegt. Wann nochmal? Vor der Zeit der Welt, lange bevor er den Menschen überhaupt geschaffen hat. Und ich habe jetzt mit dem Hans theologisch noch nicht tiefergehend diskutiert, aber ich denke, dass ich in kein Wespennest steche, wenn ich Epheser 1 zitiere. Denn da steht auch etwas, was Gott vor grundlegender Welt gemacht hat. Die theologisch Geschulten unter euch ahnen schon, oh, jetzt kommt ein heißes Eisen. Aber das Fass mache ich nicht auf. Aber da steht ja in Epheser 1, Vers 4, wie er uns auch in ihm erwählt hat, wann? Bevor der Grund der Welt gelegt war. Nun gibt es geschätzte Brüder, die sagen, daraus lesen sie ab die Erwählung des Einzelnen, des Individuums vor Grundlegung der Welt. Die sind zum Heil bestimmt. In anderen Worten, sie können auch gar nicht anders, als sich zu bekehren. Und wieder andere betonen anderes. Und ich schätze beides auf seine Weise. Mir ist nur eins wichtig, nämlich in ihm erwählt. Das ist die Betonung dieses Verses. Er hat uns in ihm erwählt. Das heißt, nur in Christus ist das Heil. Aber wer in ihm ist, der darf auch diese Erwählung erfassen und glauben, die vor Grundlegung der Welt geschehen ist. Und schließlich noch eine Stelle von dem, was vor Grundlegung der Welt geschieht. Matthäus 25, Endzeitrede unseres Herrn. Matthäus 25, Vers 34, und da sagt unser Herr in Bezug auf die Zeit nach der Zeit, wenn die Menschen vor ihm erscheinen werden. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, erbt das Reich, das ihr euch sauer verdient habt. Nein, natürlich nicht. Ererbt das Reich, das euch bereitet ist. Seit wann? Vor Grundlegung der Welt. So, jetzt halten wir diesen Gedanken mal fest. Also, wir reden menschlich. Ja, die Ewigkeit ist ja was anderes wie unsere Zeitabläufe. Da bin ich mal sehr gespannt, wie wir Ewigkeit erleben werden. Ja, ich muss morgen um eine bestimmte Zeit am Zug sein, der wartet nicht auf mich.
im Himmel, weiß nicht, ob es da eine Uhr gibt. Ihr Schweizer, wahrscheinlich nicht. Keine Schweizer Uhr im Himmel, nur Ewigkeit. So, was hat Gott gemacht vor Grundlegung der Welt? Er hat den Sohn als Mittler bestimmt, der Sohn hat sich bereit erklärt, Gott hat festgelegt, es ist Gnade, er hat uns erwählt in Christus, das heißt, Gott hat nach uns gegriffen, es ging von ihm aus und er hat das subjektive Heil geschaffen, das objektive Heil und er hat uns ein Reich bereitet. So, das war alles fertig. Das war alles gemacht. Und jetzt ging Gott daran, den Menschen zu machen. Bitte versteht mich recht, das sagen wir aus der menschlichen Perspektive. So können wir es erfassen. Darf ich das mal so sagen, wenn wir Menschen das gemacht hätten, hätten wir gesagt, so, jetzt ist alles parat. Jetzt können wir die Menschen schaffen. Das ist wie, vielleicht ein sehr schwacher Vergleich, aber wie eine Frau, die ihr erstes Baby bekommt, ja, die kann sich ja lange darauf vorbereiten und was macht sie? Sie wird nicht erst am Tag vor der Geburt überlegen, wo sie das Kind mal hinlegt, sondern die ist am Vorbereiten. Ja, und dann ist alles parat und irgendwann sagt sie so, jetzt kann's kommen. Und so hat's der Herr gemacht. Es war alles bereit. Eine völlige Erlösung und zwar in der Hingabe seines eigenen Lebens. Gott wird Mensch und gibt sich hin. Das ist das Thema. Gott gibt seinen Sohn. Der Sohn opfert sich. Er hat ein Reich bereitet. Es ist Gnade. Er wird nach uns greifen. Von ihm wird es ausgehen. Nicht ihr habt mich erwählt. Nein, ich habe euch erwählt. So, das war alles bereit. Und jetzt wird der Mensch geboren. Jetzt kommt 1. Mose 1, Vers 1. Das ist sehr wichtig, dass wir das begreifen. Denn das ist die Grundlage der Menschheitsgeschichte. Und die Menschheitsgeschichte, die Gott begann, war perfekt. Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da war perfekte Harmonie. So wie die Harmonie war zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, so war Harmonie zwischen Adam und Eva und dem Herrn. Da war keine Sünde, da war keine Missstimmung, da war keine Traurigkeit, da war einfach Liebe. Und der Mensch selbst hat diese Harmonie abgebildet durch das perfekte, damals perfekte Zusammenspiel von Seele, Geist und Körper. Und das war gesunde, perfekte Identität. Hier war der perfekte Mensch mit einer perfekten Identität, ohne Makel, ohne Sünde, ohne Trennung, ohne dass irgendetwas zwischen ihm und Gott stand. Ein Mensch, der einfach in Harmonie mit Gott lebte, der noch nichts wusste von Christus und seinem Opfer, weil es noch nicht nötig war, darüber zu sprechen, denn es gab ja keine Sünde. Aber Gott wusste, dass es nötig werden würde. Das hat er ja vorausgesehen. Und dann kommt die Geschichte in 1. Mose 3, die wir alle bestens kennen, dieser dramatische Vorfall der Sünde. Der Mensch lässt sich verführen durch Satan, der ihm sagt, wenn du endlich diesen alten Zopf abschneidest mit dem, was Gott sagt, dann werden dir die Augen geöffnet werden und dann wirst du sein wie Gott und dann wirst du wissen, was gut und böse ist. Und der Mensch begann dann in sich selber zu suchen, ihr werdet können, ihr werdet wissen, ihr werdet sein, ihr werdet entscheiden. Plötzlich war nicht mehr die Identität durch die Schöpfung Gottes gegeben, sondern der Mensch begann seine Identität in sich selbst zu suchen, in einem Wert, den er gar nicht haben kann, weil er nicht Gott ist und weil er nicht die moralische Instanz ist, um zwischen Gut und Böse zu trennen. Und die Augen sind ihm aufgegangen, worüber? Was hat der Mensch als allererstes gesehen? Worüber wurden ihm zuerst die Augen geöffnet, nachdem er von der verbotenen Frucht gegessen hatte? Er guckte sich runter und stellt fest, ja toll, das war ja eine gewaltige Entdeckung. Das ist ja hervorragend, oder? Nein, sie entdecken, dass sie nackt sind und was die Konsequenz, sie verstecken sich vor Gott. Das war das Nächste, ihnen werden die Augen geöffnet, ich bin nackt und ich kann Gott nicht begegnen, also muss ich vor ihm weglaufen. Seht ihr die ganze Lüge? Gott wusste, dass es so kommen wird. Aber Gott hatte ja vorgesorgt.
Und schon in der Geschichte des Sündenfalls gibt es dieses Gespräch zwischen Gott und dem Satan, und Gott sagt, der Same der Frau wird dir den Kopf zertreten. Die erste Ankündigung des Erlösers. Und dann die erste Tat Gottes für den Menschen, er gibt ihm Felle, um seine Nacktheit zu bedecken, weil die Blätter, die er benutzt hatte, die hängen nicht lange, sondern es musste etwas Beständigeres her, um die Schuld zu bedecken des Menschen. Gott hatte also für diesen Moment vorgesorgt. Eine vollkommene Erlösung. Seinen Sohn, dessen Hingabe, der Grundlage der Gnade, eine frohe Botschaft, und dass Gott uns erwählt und dass er nach uns sucht und dass er uns sein Reich bereitet. Das heißt, der ganze Bogen war fertig. Von dem Zugriff Gottes auf uns, der uns nachgeht, das Mittel der Errettung in Christus, seinem stellvertretenden Sterben und der Gnade. Und dann ist der Bogen gespannt bei den Berichten von dem, was vor grundlegender Welt geschah, dass der Blick auf das Reich gerichtet wird, das Ziel, das Ende, vor Grundlegung der Welt bereit. Und Geschwister, wenn ich das vor Augen habe, dann begreife ich, ich konnte nichts dazu beitragen, als es im Glauben zu erfassen. Und ich darf völlig sicher sein, der Gott, der vor Grundlegung der Welt das alles fix und fertig bereitet hatte. Und als er alles bereitet hat, dann hat er gesagt, jetzt lasst uns Menschen machen. Diesem Gott darf ich vertrauen. Und merkt ihr, was wir dem Herrn wert sind? Welchen Wert gibt Gott dem Menschen, dass er ihn erst schuf, als er für all die schreckliche Sünde, die der Mensch begehen würde, durch die Gott so gelästert wird, dass er für diese Sünde eine vollkommene Vorbereitung getroffen hatte, eine völlige Lösung, und zwar durch sich selbst. Und das ist für mich gewaltig. So denkt Gott über Menschen. Und jetzt stell dir mal vor, wenn du Gottes Kind bist, ich kenne euch ja nicht alle, ich denke, die allermeisten, ich würde mir wünschen, alle sind Gottes Kinder, sind Jesus begegnet und sie können bezeugen, er ist mein Retter und ist mein Herr. Das heißt, an dem Tag, an dem du dich bekehrt hast, vielleicht weißt du nicht mal das Datum, aber irgendwann wusstest du, hattest das Zeugnis des Heiligen Geistes in dir, ich bin Gottes Kind. An diesem Tag hast du nur erfasst, was vor Grundlegung der Welt vorbereitet war. Und ich muss euch sagen, das überwältigt mich jedes Mal, wenn ich drüber nachdenke. Ja, die Wurzeln meiner Errettung liegen in Gottes Ewigkeit. Und das ist der Grund, warum ich nicht zweifeln muss. Ich hätte viele Gründe, an meinem Heil und der Vollendung meines Heils zu zweifeln, solange ich auf mich sehe. Da habe ich jeden Grund zu zweifeln. Und deswegen sagt das Wort, lasst uns aufsehen auf Jesus, den was? Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Warum? Weil er es ja vor Grundlegung der Welt vollkommen vorbereitet hatte. So, das ist die Wertschätzung Gottes. Und wenn du dir die Frage stellst, wer bin ich in Gottes Augen, dann ist das mal das Erste, was wir festhalten wollen. Ich bin in Gottes Augen jemand, für den er vor Grundlegung der Welt vollkommene Vorsorge getroffen hatte für alle meine ewigen und zeitlichen Nöte. Und irgendwann ist er in mein Leben getreten. Nein, ich muss es anders sagen. Irgendwann kam Jesus und es wurde offenbar, das Evangelium. Da waren wir bloß alle noch nicht auf der Welt. Aber irgendwann trat dieses Evangelium in dein Leben. Und Geschwister, unsere Bekehrung ist nicht der Startpunkt unseres geistlichen Lebens, sondern der Tag unserer Bekehrung, unserer Wiedergeburt war der Tag, an dem wir das, was vor Grundlegung der Welt vom Herrn vorbereitet war, in unserem Leben offenbar wurde. Geschenkt wurde. Unser Glaubensgeschenk wurde. Und dieser Herr ist uns nahe gekommen. Er ist uns nahe gekommen mit diesem vollkommenen, vor Grundlegung der Welt geschenkten Erlösungswerk, um sich mit uns zu versöhnen. Ich glaube, heute Mittag hat der Rolf, glaube ich, vorgelesen, 2. Korinther 5, 17, warst du das, ja? Ist jemand ein eifriger Christ und geht treu in die Gemeinde, so ist er eine neue Schöpfung, oder was? Nein, zum Glück nicht. Wie oft müssten wir dann an die Gemeinde gehen, um neue Kreaturen zu werden? Wir würden es nie schaffen. Auch wenn du immer hier wohnen würdest, wird nichts ändern. Ist jemand in Christus? Ist jemand eingetreten? Ich wiederhole mich jetzt ganz oft, damit es richtig sitzt, aber Wiederholung ist ja die Mutter allen Lernens. Ja, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das heißt, in Christus zu sein bedeutet, das erfassen zu dürfen, was vor Grundlegung der Welt für mich bereit war. Da wurde ich versöhnt mit Gott. Und da wurde mir die Wiedergeburt geschenkt. Und Wiedergeburt ist ja jetzt ein großes Thema. Ich möchte nur einen Aspekt herausgreifen. Wiedergeburt bedeutet eine Wiederherstellung des Schöpfungsgedankens in meinem Leben. Die ungetrübte Gemeinschaft zwischen ihm und mir. Das, was vor dem Sündenfall war, nämlich die ungetrübte Beziehung zwischen Gott und Mensch und diese Gewissheit des Menschen, ich bin von Gott geliebt, die soll wiederhergestellt werden. Das ist nicht der allerwichtigste Gedanke, aber den ich heute Mittag ansprechen will. Wiedergeburt bedeutet, die Verbindung ist hergestellt und ich erfasse, wer Gott ist. Oder ich beginne es zu erfassen, wer er ist und was er vor Grundlegung der Welt für mich bereit hat. Und Geschwister, das ist der Grund warum ich auch einen Vogel habe. Wie Wilhelm Busch. Meiner ist nicht so groß wie seiner, weil der war wahrscheinlich fast unübertroffen in seinem Zeugnis von Jesus. Ich will mich sicherlich nicht mit ihm gleich machen. Aber das ist, warum ich so gerne von Jesus spreche. Und warum ich ihn so gern verkündige. Weil das Evangelium so einzigartig ist. Und weil er mir in seiner Hingabe seine Wertschätzung zeigt, seine Liebe, sein Verlangen, seine Sehnsucht. Ich weiß nicht, ob ihr das Lied auch kennt, wo es in einer Strophe heißt, hat er auch an mich gedacht, als er rief, es ist vollbracht. Das war. Er hat uns gemacht, haben wir vorhin im Psalm 100 gelesen, und nicht wir selbst. Ich meine, ich habe mich nicht zum Christen gemacht. Ich werde das nie vergessen. Ich war in einer sehr kleinen Gemeinde, bin ich aufgewachsen, und wir hatten unter der Woche so Hausbibelstunden. Es war also nicht wie die heutigen Hauskreise, wo man zusammensitzt und im Gespräch gemeinsam den Bibeltext ergründet, sondern da saß ein Bruder am Tisch und hat uns eine Stunde lang Gottes Wort ausgelegt. Da saßen so 6, 8 Geschwister um den Tisch rum, haben zugehört, irgendwann gehörte ich auch dazu. Und dann war ein Bruder, der leitete die Versammlung und stellte die Frage, wer von euch hat Gott gesucht? Ich war 14 Jahre alt, frisch bekehrt und habe mich gewundert, dass sich keiner meldet. Und schüchtern war ich noch nie und dann habe ich mich gemeldet. Und dann sagte der liebe Bruder, wir hatten ein sehr vertrautes Verhältnis. Er hat zu mir gesagt, Neu Michele. Also das dürft ihr nicht sagen, das durfte er sagen. Neu Michele. Nicht du hast den Heiland gesucht, der Heiland hat die gesucht. Es war so sein Dialekt, aber es habt ihr trotzdem verstanden, gell? Nein, Michael, nicht du hast den Herrn gesucht, er hat dich gesucht. Da kamen mir die Tränen, aber ich muss gestehen, nicht vor Ergriffenheit, sondern vor Peinlichkeit, weil ich die falsche Antwort gegeben hatte. Ja, später kamen mir dann die Tränen aus dem richtigen Grund. Vor Ergriffenheit, er hat mich gesucht. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Zu was? Zu seinem Volk. Zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. So denkt er über mich. Ich gehöre an seine Herde und er ist mein Hirte und er leitet mich auf grüne Auen und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wandere im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn er ist bei mir. Sein Stecken und Stab trösten mich. Er bereitet vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Er salbt mein Haupt mit Öl und schenkt mir voll ein. Und nur Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde zurückkehren, sagt eine Übersetzung, ins Haus des Herrn für immer. So, das ist unser Gott. So denkt er über uns. Und es wird dir öfter passieren wie mir auch, dass du da sitzt zu Hause, geknickt, nicht ganz so erbaut und aufgestellt wie heute, weil irgendwie der Alltag schief ging und dein Christsein wiederum nicht deinen Versprechen an Gott standgehalten hat und du hast allerhand auch trübe Gedanken vielleicht über dich. Und dann möge es dir geschenkt sein, dass du dich erinnerst an deine Zeit, die kein Mensch gesehen hat, aber in der Bibel beschrieben ist, dass er vor Grundlegung der Welt die Grundlagen für dein Heil geschaffen hat, alles da war und dass er dich schon sah und das ist ein großes Geheimnis, habe ich gar nicht gelesen, das ist eine ganz wichtige Stelle, Offenbarung 13, dass deutlich wird, dass unsere Namen ins Lebensbuch des Lammes geschrieben wurden vor Grundlegung der Welt. Dass du weißt, in dem Moment, wo ich eingetreten bin in das Werk meines Herrn, darf ich wissen, mein Name steht im Lebensbuch des Lammes. Das ist meine Gewissheit. Und Geschwister, wenn du jetzt die Frage stellst, wie denkt Jesus über mich? Dann hast du eine kleine Ahnung, wie er über dich denkt. Was musst du ihm wert sein? Dass er das für dich getan hat und dass er dir das offenbar gemacht hat. Und noch wichtiger, dass das dein Eigentum geworden ist. Es wäre ja schrecklich, wenn wir es nur hören würden. Aber wir könnten es nicht erfassen. Es würde sich nicht auf uns beziehen. Aber das Große ist ja, er hat es getan, er hat es geoffenbart und er hat Glauben in uns gewirkt und wir durften ihn erfassen. Das Wunder des Glaubens werde ich nie verstehen. Warum kann ich glauben, dass er mein Erlöser ist? Welch ein Geschenk seiner Treue. Und dann sagt der Psalm 100 weiter, wir gehen ein in seine Tore mit Dank. Ja, weil wir geborgen sind, gell, in dieser Erlösung, in dieser Liebe Gottes. Weil wir ihm so unglaublich wichtig sind. Und da ist unser Name bekannt bei ihm. Und seine Freundlichkeit schaut ihn uns an und deswegen beten wir diesen Herrn an. Geschwister, wir folgen dem Herrn nicht, um etwas zu erreichen, sondern wir folgen dem Herrn, weil er alles getan hat, weil wir ihm so unfassbar wertvoll sind, weil du so wertvoll bist in meinen Augen, steht mal in Jesaja 43, Vers 4. Von seinem Volk Israel sagt er, ihr seid Edelsteine in meinem Diadem. Da bin ich mal so keck und setze mich mit den jüdischen Geschwistern gleich und sage, das gilt mir auch. Ich bin kein Stein im Schuh meines Herrn, sondern ich bin ein Stein, ein Edelstein in seinem Diadem. Aber nicht nur ich. Ja, deshalb denke ich, bild mich hier was ein. Du auch, wenn du Gotteskind bist. Ja, wir dürfen zu seiner Ehre beitragen, weil seine Gnade unser Leben erlöst hat. So sieht er uns an. Und wenn du immer noch nicht genug hast davon, will ich dir jetzt noch ein paar Sachen vorlesen. Ich habe euch vorhin eine Liste vorgelesen von dem, was die Bibel über unseren Herrn schreibt. Ja? Könnt ihr euch noch erinnern? Diese Riesenliste, die kann man nicht auswendig lernen, aber die kann man nachlesen. Und es ist gewaltig. Ich würde den Tipp geben, solch eine Liste mal in deine Bibel zu legen und jeden Morgen oder wann immer du deine stille Zeit machst, ich hoffe, mach's jeden Tag, hast Zeit für ihn, dass du eine Aussage über Jesus nachliest. In der Bibel. Und darüber nachdenkst und betest. Und dann geht man ganz anders in den Tag. Und zu wissen, und das ist ja für mich. Und jetzt habe ich noch eine Liste, die haut mich jedes Mal um, wenn ich sie anschaue. Und in unserer Gemeinde haben wir die schon öfter verteilt. Da ist eine Zusammenstellung von, ich würde mal sagen, 100 Punkten. Könnt ihr das sehen, dass da vorne so kleine Punkte sind? Ich habe sie nicht genau gezählt. Das sind alles einzelne Aussagen von dem, was wir sind durch Gottes Gnade. So, das heißt, wie der Herr uns ansieht. Wenn der Herr an dich und mich denkt, denkt er Folgendes. Also wenn du Gottes Kind bist, wenn du ihm nicht gehörst, tut mir leid, dann gilt's noch nicht für dich, aber er wünschte, dass es bald so wäre. Aber wenn du Gottes Kind bist und dich fragst, wie denkt er über mich, dann sage ich es dir jetzt, ich lese es dir vor. Es sind alles biblische Aussagen, okay? Und ich hoffe, du glaubst Gottes Wort mehr als deinen Gefühlen und deiner Selbstbeurteilung. Du bist gerechtfertigt und vollkommen gemacht, gerecht gemacht und heilig gemacht. Du bist für alle Ewigkeit frei von der Verdammnis. Du hast den Heiligen Geist bekommen, um zu erkennen, wer Jesus ist. Du bist von Gott befestigt und gesalbt und versiegelt in Christus und hast ein ewiges Erbe, das bereit liegt und geschützt ist vom Herrn, dass es nicht befleckt und nicht beschädigt werden kann. Du bist zur Gerechtigkeit Gottes gemacht, die vor ihm gilt. Christus ist dir zur Gerechtigkeit gemacht, Entschuldigung, die vor Gott gilt. Du bist mit Christus lebendig gemacht, nicht mehr geistlich tot, sondern wiedergeboren. Du hast Zugang zu Gott mit Freimut und Zuversicht im Glauben. Warum? Weil er die Tür geöffnet hat. Denk an den zerrissenen Vorhang im Allerheiligsten, ja, als Jesus starb. Und du darfst wissen, ich bin errettet von der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des lieben Sohnes. Ich bin, Christus lebt in mir. Und Paulus sagt in Galater 2, was ich jetzt lebe, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Wenn Jesus über dich nachdenkt, dann denkt er in folgenden Begriffen. An uns alle, das sind Gläubige, Kinder Gottes, Kinder des Lichts, Kinder der Verheißung, Söhne des Reiches, Freunde von Jesus Christus, Brüder für andere Christen und Schafe und Heilige und Soldaten für Christus und Zeugen und Haushalter und Mitbürger und Lichter der Welt und Auserwählte und Berufene und Botschafter Christi und Reben am Weinstock und Glieder am Leib Jesu und lebendige Steine in seinem Haus, Geliebte Gottes und Nachfolger Christi. Das bist du alles. Also jedenfalls sagt Christus das. Also heute Nachmittag bist du vielleicht einigermaßen beeindruckt von der Wucht dieser Aussagen. Wenn ich dich jetzt am Dienstagnachmittag um 3:30 treffe, die gestresste Mama oder der Rentner, dem der Rücken wehtut oder keine Ahnung, was dich so bedrängen würde, ich würde dich fragen, würde dir das vorlesen, dann hättest du vielleicht deine Zweifel. Vielleicht würde ich dich gerade erwischen, wo du gerade sehr ärgerlich mit jemand warst und hast deiner schlechten Laune Lauf gelassen. Und jetzt sage ich dir, ach weißt du, du bist ein Kind Gottes und Kind der Verheißung und heilig gemacht, dann hättest du vielleicht deine Zweifel im Blick auf dich. Aber weißt du, entscheidend ist nicht, dass du denkst über dich. Es ist nur einer, der die Wahrheit ist. Dieser Herr, der sagt uns, was er denkt über mich. Und das macht meine Identität aus. Und Geschwister, wer das versteht, der wird nicht mehr leben wollen wie bisher. Er kann gar nicht anders. Er will auch nicht mehr anders. Er wird auch nicht mehr anders leben. Denn das, was Christus mir offenbart hat, das wird mich prägen und mein Leben verändern. Dann werden wir, wie es im Philipper heißt, der Berufung würdig wandeln. Ja, wenn wir das alles vor Augen haben, den Blick auf diesen unbeschreiblichen Herrn, in der Fülle der Aussagen über ihn, und wenn wir ihn hören vom Himmel, all die wunderbaren Dinge zu sagen, die er über uns sagt, weil Christus unser Erlöser würde, wie kann ich dann noch so weiterleben wie bisher? Nein, das geht nicht. Dann habe ich Sehnsucht danach, dass mein Leben dieser Berufung würdig gelebt wird. dass ich getragen bin von dem Bewusstsein, wer er in meinen Augen ist und wer ich in seinen Augen bin. Dann werde ich begreifen, Adel verpflichtet. Adel verpflichtet. Wir werden nicht mehr leben können wie vorher. Unser Trautext ist 2. Korinther 5, 15. Christus starb darum für alle, damit die, die da leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Das ist das Motto unserer Ehe seit 37 Jahren. Wir sind äußerst gut damit gefahren. Das ist ein gutes Motto. Wir haben es nicht immer treu gelebt, aber uns immer danach ausgerichtet. Und es ist die größte Befreiung. Ich sage es dem Herrn sehr oft, fast jeden Tag, sage ich ihm, danke, dass ich nicht mehr für mich selber leben muss, sondern für dich leben darf, weil ich begreife, wer du bist, dieser unfassbare große Gott. Und der mich ansieht in einer unfassbaren Liebe und Wertschätzung, dass ich etwas sein darf, von dem habe ich nicht mal geträumt, dass ich das sein könnte. Aber ich bin es. Nicht wegen mir, sondern nur wegen ihm. Und wisst ihr, Geschwister, es gibt ja viele Gründe, warum ich mich auf den Himmel freue. Ich hoffe, du dich auch. Es gibt ganz viele Gründe. Ich sage euch mal einen, warum ich mich auf den Himmel freue. Wird eine Szene beschrieben in Offenbarung 4. Das sind die 24 Ältesten um den Thron her. Die haben alle Siegeskränze auf ihren Häuptern. Manche Übersetzungen sagen Kronen. Und die gehen hin und legen diese Krone oder diesen Siegeskranz nieder vor dem Herrn. Und sagen, Herr, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Dank und Lobpreis, denn du hast uns erkauft mit deinem Blut. Und auf die Szene freue ich mich. Die allerschönste ist sicherlich Jesus zu sehen. Das wird ja das alles Überragende sein, ihm in die Augen zu schauen und ihn anzuschauen und dann seiner Person all das zu sehen, was ich euch in der ersten Stunde vorgelesen habe. Wisst ihr noch diese lange Liste, wer er ist? Und ihm zu danken für all das, was ich für ihn bin, wie er mich ansieht. Und das aus seinem Mund zu hören, was er mir sagt. Und dann mich niederzubeugen vor ihm und meine Krone niederzulegen vor diesem Herrn. Und zu sagen, Herr, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Lobpreis und Macht, denn du hast mich für Gott erkauft mit deinem Blut und du hast mir meine Identität erkauft am Kreuz, dass ich sie nicht mehr suchen musste in dieser Welt oder in mir oder im Beifall anderer Menschen, sondern dass ich meinen ganzen Wert, meine ganze Identität alleine in dir haben darf. Das ist, was Gott uns schenkt. Und Geschwister, wenn ich das auch euch jetzt so in geballter Form sage, ich muss euch sagen, ich bin im Verständnis von dem immer noch stümper und ich stolpere auch öfter und ich vergesse das auch manchmal wieder. Wenn ihr mich mal wieder seht, könnt ihr mal fragen, na Michael, was macht deine Identität in Christus? Vielleicht erwischst du mich gerade auf dem falschen Fuß und ich sage, oh, danke für die Erinnerung. Aber ich hoffe, dass ich dann loslege und dir ganz lang erzähle, wie wunderbar mein Heiland ist. Und sollte ich dir mal begegnen, mach dich darauf gefasst, wenn du mich siehst, dass ich dich frage, was macht deine Identität in Christus? Und ja, darüber wollte ich mit euch nachdenken. Und das ist alles die Grundlage für morgen, dass wir begreifen von dieser Identität als Geschöpf und der Identität als Christ zu begreifen. Und deswegen ist all das, was Gott geschaffen hat, auch in unserer Identität als Mann beziehungsweise Frau, vollkommen. Man braucht keine Ergänzung und kann heil werden, wenn Dinge in uns durcheinander geraten sind. Lasst uns noch zusammen beten. Herr, es sind schwache Worte zu beschreiben, wer du bist.
zu beschreiben, wer du in unseren Augen bist. Herr, wir vergessen es oft. Wir sind oft so gefangen von dieser Welt. Herr, lass unsere Augen auf dich geheftet bleiben, dass wir dich betrachten in deiner Schönheit. Und dann hilf uns, dir zu glauben und nicht unseren Stimmungen und unseren Gefühlen, wenn wir nachdenken über die Frage, wer wir in deinen Augen sind. Bewahre dein Wort in unseren Herzen. Wir danken dir dafür. Amen.